Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute Morgen Fortsetzung mit der Betrachtung des 2. Korintherbriefes. Es geht im 2. Kapitel um die Verse 14 bis 16. Ich lese von Vers 12 an. Als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und fuhr nach Mazedonien. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus, und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden, diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wie oft mag Paulus sich in seinem Dienst an diese Worte des Herrn Jesus erinnert haben? Unser Herr hatte sie damals in Korinth, in der Nacht, als er Paulus erschien, zu ihm gesprochen, um ihn zum Predigtdienst in Korinth zu ermutigen. Fürchte dich nicht. Und tatsächlich, wie könnte es anders sein, kamen in Korinth viele Menschen zum Glauben an Christus. Die entstandene Gemeinde wurde mit mancherlei geistlichen Gaben beschenkt. Sie wurde reich gesegnet, sodass Paulus den Gläubigen später schreiben konnte: Ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Inzwischen allerdings hatte sich manches in der Gemeinde zu Korinth negativ entwickelt. Es waren Spaltungen entstanden, bei denen einige nicht nur für Apollos oder Petrus waren, sondern ganz bewusst gegen Paulus arbeiteten. Das war auf den Einfluss von Männern zurückzuführen, die die Autorität des Apostels Paulus untergruben, seine Apostelschaft und Verkündigung in Frage stellten und einen fremden Geist in die Gemeinde einschleusten. Wie groß war doch die Not, die Paulus, der doch der Gründer dieser Gemeinde war, nun mit der Gemeinde zu Korinth hatte. Und umso erstaunlicher ist es, dass er dieser Gemeinde die Treue hielt, dass er sie nicht aufgab, sondern sie in der Liebe Christi weiterhin begleitete. Seine Liebe in Christus zu ihnen und seine Besorgnis um ihr geistliches Wohl war so groß, dass er sogar bereit war, eine von Gott geöffnete Tür für das Evangelium in Troas, damit haben wir uns am vergangenen Sonntag beschäftigt, zurückzulassen, weil er, so heißt es hier, keine Ruhe fand in seinem Geist hinsichtlich der Korinther. Manche, so haben wir am vergangenen Sonntag gehört, sind der Meinung, Paulus habe in dieser Situation versagt. Er hätte in Troas bleiben müssen. Doch es heißt nicht in meinem Gemüt, sondern in meinem Geist fand ich keine Ruhe. Das Gemüt eines Menschen spielt eine wichtige, aber doch letztlich eine untergeordnete Rolle in unserem Glaubensleben. Es ist etwas Wunderbares, gerade auch in einer von der Technik geprägten, erkalteten Zeit um ein reiches Gemüt. Das ist eine wunderbare Sache, wenn jemand ein gemütvoller Mensch ist, ein reiches Gemüt hat. Aber unser Gemütsleben, unsere Gemütsverfassung darf uns letztlich nicht beherrschen. Darüber steht die Gnade unseres Herrn Jesus, die uns lenkt und leitet, dass wir auch mehr und mehr unabhängig werden von den Schwankungen in unserem Gemütsleben. Das ist ja keine beständige Angelegenheit. Und jetzt kommt die Zeit, wo es dunkler, früher dunkler wird oder schon geworden ist. Der Herbst steht vor der Tür, der Winter, und manche werden in dieser Zeit depressiv. Es fehlt ihnen die Wärme, es fehlt ihnen das Licht. Sie sind in ihrem Gemüt schwer angefochten, wie wir das nennen. Und doch dürfen wir uns darin üben, unser Gemütsleben in den Griff zu bekommen, zu beherrschen. Ich gehe davon aus, dass Paulus sich nicht von irgendwelchen Schwankungen in seinem Gemütsleben bestimmen ließ, in seinem Dienst, den er tat für unseren Herrn. Und von daher gehe ich davon aus, dass er hier ganz bewusst schreibt, in meinem Geist fand ich keine Ruhe. Und der Geist ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Hier sind wir abhängig vom Wort Gottes, von dem, was Gottes Wort sagt. Nicht, was wir empfinden, was wir fühlen, wie es uns gerade subjektiv geht, sondern hier sind wir abhängig vom Herrn Jesus Christus selbst, von seinem Erlösungswerk, von seinem Wort, und da haben wir festen Boden unter den Füßen. Von daher also meine ich, dass Paulus hier nicht versagt hat, sondern dass Gott selbst es ist, der ihn in seiner innersten Persönlichkeit keine Ruhe ließ im Blick auf den geistlichen Zustand der Gemeinde zu Korinth. Und dass er sich deshalb aufmachte. Es mag ihm nicht leicht gefallen sein, die Geschwister in Troas zurückzulassen. Und auch die offene Tür zu den Außenstehenden. Menschen kamen zum lebendigen Glauben an Christus und wurden der Gemeinde Jesu hinzugetan. Es mag ihm nicht leicht gefallen sein, aber er wusste sich, das ist zumindest meine persönliche Meinung, er wusste sich vom Geist Gottes, vom Herr Jesus abhängig. Und da ging es in erster Linie jetzt einmal um die Korinther. Und wir haben davon das allgemeine Prinzip abgeleitet, dass es uns nicht in erster Linie um Menschen zu tun sein darf, die außerhalb der Gemeinde sich befinden, sondern um das geistliche Wohl derer, die sich innerhalb der Gemeinde befinden. Natürlich, kaum jemand hatte solch ein Herz für die Außenstehenden wie der Apostel Paulus. Und doch ging es ihm in erster Linie jetzt einmal darum, für die Korinther zu sorgen. Er machte sich große Sorgen um die geistliche Entwicklung in der Gemeinde. Wir denken noch einmal an das Wort aus dem Galaterbrief, wo Paulus schreibt, hinfort mache mir niemand mehr Mühe. Darum ging es ihm um die Gemeinde und nicht in erster Linie darum, dass Menschen außerhalb der Gemeinde für Christus gewonnen würden. Obwohl ihm das ein großes Anliegen war als Apostel, als Gemeindegründer, als Missionar, als Evangelist. All diese Gaben hat Paulus ja gehabt. Was ihn also dazu bewegte, jetzt diese offene Tür in Troas zurückzulassen, war die Liebe Christi, die ihn drängte, hin zu den Korinthern. Er wollte unbedingt wissen, wie geht es den Gläubigen, den Geschwistern, den Glaubensgeschwistern in Korinth. Da machte er sich also große, große Sorge. Diese Liebe hatte auch ein Apostel Paulus nicht aus sich selbst heraus oder in sich selbst, in seiner eigenen Natur, sondern die Liebe Christi war es, die ihn dazu drängte. Eine Gemeinde nicht im Stich zu lassen, die ihn so tief verletzt hatte. Und das müssen wir einfach sagen, ja. Dass er viel erleiden musste von Geschwistern innerhalb der Gemeinde. Einige von ihnen kamen dann zurecht, beugten sich darunter, das Verhältnis zu Paulus wurde wiederhergestellt, aber andere blieben in ihrer Distanz auf Paulus, seinen Dienst, seine Person, seine Verkündigung. Es war also noch einiges zu tun in der Gemeinde zu Korinth, um letztlich das Verhältnis zu Gott selbst, zum Herrn Jesus Christus, wieder in Ordnung zu bringen. Mitten hinein in diese nicht gerade glorreiche Situation, auf der einen Seite die notvolle Lage in Korinth, auf der anderen Seite der unbefriedigende Abbruch der Arbeit in Troas, mitten da hinein spricht nun Paulus hier von dem Triumph des Evangeliums. Passt eigentlich gar nicht zusammen, ja? Aber er tut es. Er spricht von dem Triumph des Evangeliums. Selbst wenn wir hier ein Versagen des Apostels vermuten würden, so würde das doch nichts ändern an dem Siegeszug des gekreuzigten, des auferstandenen und erhöhten Messias durch diese Welt. Und angesichts dieser Herrlichkeit, angesichts dieses Triumphzuges unseres Herrn Jesus Christus durch diese Welt, hat Paulus ein Bild aus dem Altertum vor Augen, nämlich den triumphalen Einzug eines Feldherrn in Rom, welcher in der Regel nur einmal in einer Generation stattfand. So müssen wir es hier wohl auch wörtlich wiedergeben. Luther hat übersetzt mit "der uns allezeit Sieg gibt in Christus". Wörtlich heißt es hier, der uns allezeit im Triumphzug mit Christus und in Christus mit sich führt. Im Triumphzug. Paulus hat also hier ein ganz bekanntes Bild aus dem Altertum vor Augen. Solch ein Triumphzug, der Triumphzug eines Feldherrn, wenn er in Rom einzog, war ein pompöser Staatsakt. Den Zug, wie ich las, eröffneten die Staatsbeamten und der Senat. Es folgten die Trompeter und solche, die aus der Kriegsbeute bestimmte symbolträchtige Gegenstände aus dem eroberten Land trugen. Danach folgte ein weißer Opferstier, dahinter die gefangenen Fürsten, Feldherren und Führer, die in der Regel zum Tode verurteilt wurden. Erst nach den Priestern mit ihren duftenden Weihrauchfässern kam der siegreiche Feldherr auf einem mit vier weißen Rossen bespannten Wagen in einem Purpurgewand, das mit goldenen Palmblättern bestickt war, und darüber eine Purpurtoga mit goldenen Sternen darauf. Sein Haupt zierte eine von einem Sklaven darüber gehaltene Jupiterkrone. In der Hand hielt der Triumphator ein Elfenbeinzepter mit dem römischen Adler an der Spitze. Und den Schluss bildeten die mit Ehrenzeichen geschmückten siegreichen Truppen. Welch ein grandioses Schauspiel. Wir staunen. Doch es ist die Frage, worüber staunen wir? Wir staunen darüber, dass der Apostel Paulus dieses Bild auf eine Situation anwendet, die doch gar nicht nach Triumph und Herrlichkeit aussah. Im Gegenteil, der Zustand der Gemeinde in Korinth, die Besorgnis des Apostels und der Verlust eines vielversprechenden Dienstes in Troas, das alles sah doch mehr nach Schwäche und nach Niederlage aus. Wo blieb da der Siegeszug des Evangeliums? Wo blieb da der strahlende Apostel, mit dem sie die Korinther hätten Eindruck machen können auf diese Welt? Wo blieb das alles? Äußere Herrlichkeit, äußere Pomp, äußerer siegreicher Dienst am Evangelium, wo blieb das alles? Ist es nicht erstaunlich, was der Glaube an Christus vermag, da, wo das menschliche Auge eine schwache Leidensgemeinde sieht, sieht der Glaube den Siegeszug des Evangeliums. Da, wo wir die Frage stellen, was wird aus der Gemeinde Jesu, besonders hier bei uns im Westen, in Europa, wo das Wort vom Kreuz selten geworden ist, in einer Gesellschaft, die vom christlichen Glauben nichts mehr weiß und auch nichts mehr wissen will. Und wenn wir an das Versagen der Gemeinde Jesu denken, auch an unser persönliches Versagen, da spricht der Glaube, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen, und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Die Sache des Evangeliums ist nicht in erster Linie unsere Sache, sie ist Gottes Sache. Und weil es Gottes Sache ist, wird sie nicht untergehen, diese Sache. Der Siegeszug des Evangeliums durch diese Welt kann nicht gestoppt werden. Er kann von niemandem aufgehalten werden. Luther hat immer wieder vom Widerspiel gesprochen. Was er damit meinte, ist Folgendes, dass sich Dinge auch in unserem persönlichen Leben so abspielen, dass wir sagen müssen, das stimmt doch gar nicht mit den Verheißungen Gottes überein. Gott hat mir eine Verheißung in seinem Wort gegeben und jetzt läuft alles ganz, ganz anders. Es läuft in die entgegengesetzte Richtung. Das Beispiel, das mir in diesem Zusammenhang immer wieder kommt, ist das aus dem Leben des Josef. Josef hatte eine Verheißung, eine wunderbare Verheißung für die Zukunft. Und wir wissen, dass diese Verheißung sich erfüllt hat, dass er einmal auf dem Thron Ägyptens saß. Diese Verheißung hatte sich tatsächlich erfüllt. Aber was dazwischen liegt, sah ganz anders aus. Es ging nicht bergauf, es ging bergab. Es war das Widerspiel, wie Luther das genannt hat. Alles lief entgegen der Verheißung. Und da war es für Josef sicherlich von allergrößter Bedeutung und Wichtigkeit, an der Verheißung Gottes festzuhalten, auch wenn er etwas ganz anderes erfuhr, auch wenn er etwas ganz anderes vor Augen hatte. Und so sehen wir kaum noch etwas hier in unserem Land vom Siegeszug des Evangeliums. Wer will schon etwas wissen vom Evangelium? Wer kennt noch die 10 Gebote, die zwar kein Evangelium sind, aber eine Voraussetzung dafür, dass wir erkennen, was Gott eigentlich von uns erwartet, nämlich etwas Unmögliches, sein Gesetz zu halten und dass wir deshalb den Herrn Jesus Christus brauchen als unseren Erlöser, als unseren Heiland, als den, der alles an unserer Stelle für uns vollbracht hat. Wer weiß schon etwas davon? Oftmals nicht einmal die ältere Generation. Sie scheint es vergessen zu haben, was sie gelernt hat in früheren Zeiten. Die jüngere Generation weiß kaum oder fast gar nichts mehr davon. Weihnachtsfest, Bedeutung, Osterfest, Pfingstfest, all diese christlichen Feste sind inzwischen entleert worden von ihrem eigentlichen biblischen Inhalt. Man weiß kaum noch etwas von der Bedeutung dessen, was Evangelium ist, frohe Botschaft für den Sünder, dass er kommen darf, um Gnade und Vergebung seiner Sünden zu empfangen. Davon weiß man kaum noch etwas. Das Widerspiel haben wir vor Augen in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft und doch sprechen wir im Glauben von dem Siegeszug des Evangeliums. Unser Heiland, Jesus Christus, der in Kreuz und Auferstehung den Sieg errungen hat über alles gottfeindliche Wesen dieser Welt, der wird seinen Siegeszug fortsetzen in dieser Welt, ganz gewiss. Darum ist dem Johannes auf Patmos in der Verbannung die Offenbarung geschenkt worden, um das deutlich zu machen, angesichts der antichristlichen Entwicklungen, die sich mehr und mehr in unserer Zeit und Welt behaupten und gerade auch in unseren Tagen? Geht es darum, den Glauben derer zu stärken, die noch festhalten am Evangelium von der Gnade Gottes in Christus? Ihnen deutlich zu machen, ganz egal, wie die Dinge sich entwickeln, ganz egal, auch wenn es noch mehr den Bach heruntergeht, moralisch gesehen, ja, der Spiegel hatte damals schon vor einigen Jahren einen bestimmten Ausdruck für unsere Zustände in unserer Gesellschaft. Ich will diesen Ausdruck gar nicht weitergeben, ja. So ist es. Wie zur Zeit Sodom und Gomorras. Ganz abgesehen davon, dass man gar nicht mehr weiß, was Evangelium eigentlich bedeutet. Wenn wir nur einmal von der Moral sprechen, ja. Evangelium ist mehr als Moral, ist etwas anderes als Moral. Aber die Moral ist eine Frucht des Evangeliums. Und davon finden wir kaum noch etwas in unserer Zeit und Welt. Und darum lesen wir in der Bibel, gerade auch in der Offenbarung des Johannes, dass der Herr Jesus Christus trotz allem der große Triumphator ist. Der alles im Griff hat, auch die Situation dort in der Ukraine und in Russland. Und wir als Gemeinde Jesu, worum geht es uns? Es geht darum, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen. Wir leiden mit im Blick auf solche, die dort in großer, großer Not sind, auf beiden Seiten in großer, großer Not. Aber wir wissen auch, dass Gott die Kontrolle darüber hat. Es heißt in der Bibel, Gott steuert die Kriege in dieser Welt. Gott steuert die Kriege in dieser Welt. Und wann da Schluss ist, drüben in der Ukraine, mit diesem grauenhaften Krieg, das bestimmt allein der lebendige Gott. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Es gibt nichts. Der Herr Jesus sagt es selbst. Es gibt nichts, was in dieser Welt geschieht, außerhalb des Willens Gottes. Kein Haar, so sagt der Herr Jesus, fällt von eurem Haupte ohne den Willen eures himmlischen Vaters. Kein Spatz fällt vom Dach ohne den Willen eures himmlischen Vaters. Das ist unglaublich. Welch eine Stärkung unseres Glaubens, wenn wir sehen, wie die Dinge sich in dieser Welt entwickeln. Da brauchen wir den Trost des Evangeliums. Und alle, die im Aufblick zu ihm, zu Christus, den guten Kampf des Glaubens kämpfen, ziehen in diesem Triumphzug mit, und zwar alle Zeit, ganz egal, wie es im Augenblick aussieht. So schreibt Paulus hier, Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit, ich betone das, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus, der uns alle Zeit in diesem Triumphzug mitführt. Paulus denkt an sich selbst, Paulus denkt an seine Mitarbeiter, wir denken an die gesamte Gemeinde Jesu, an alle Gläubigen, zu allen Zeiten, der uns alle Zeit in diesem Triumphzug mitführt und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. An allen Orten, alle Zeit, an allen Orten. An allen Orten verbreiten die Gläubigen die Erkenntnis Gottes in Christus, durch das, was sie sind. Zunächst einmal durch das, was sie sind. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr sollt es sein, sondern ihr seid es. Durch die Verbindung mit mir, dem Licht der Welt, er ist das Licht der Welt, seid auch ihr das Licht dieser Welt. Und er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt nicht, ihr sollt es sein, sondern ihr seid das Salz der Erde. Der christliche Glaube ist nicht etwas, was wir zunächst einmal festmachen an unseren Aktivitäten, an unserem Tun, an dem, was wir tun oder lassen, sondern an dem, was wir sind. Und was wir sind, das sind wir in Christus. Durch das, was er für uns getan hat am Kreuz und in seiner Auferstehung. Natürlich gehört dann da auch dazu, dass wir dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus verkündigen, dass es gepredigt wird von den Kanzeln und auch in unserem persönlichen Leben immer wieder, wo sich Gelegenheiten dazu ergeben, bezeugt wird. Es ist das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, von der Erlösung durch sein Blut, von der uns zugerechneten Gerechtigkeit Christi, durch die wir vor Gott bestehen können. Diese Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird, ist ein juristischer Akt, ja, zunächst einmal. Sie wird uns zugerechnet von Gott. Diese vollkommene Gerechtigkeit, die wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können, wenn wir hier einmal die Augen schließen, dass wir dann beim Herrn sind in der Herrlichkeit, diese Gerechtigkeit ist uns aus Gnaden, ohne unsere Verdienste und Würdigkeit in Christus Jesus geschenkt worden. Das ist Inhalt des neuen Lebens, das wir haben, des ewigen Lebens. Und ewiges Leben bedeutet nicht nur, dass es ohne irgendeine zeitliche Begrenzung ist, sondern ewiges Leben bedeutet, dass es von einer anderen Qualität ist, als wir das normalerweise kennen. Wir drehen uns in unserem Leben in der Regel um uns selbst. Ja? Wir sind alle durch die Bank, keiner ist hier ausgenommen, Egoisten. Ja? Das ist so. Das lehrt die Bibel und das ist auch unsere persönliche Erfahrung. Und darum gibt es Krieg in dieser Welt, im Großen. Darum gibt es Krieg in den Ehen. Darum gibt es Krieg in der Familie. Darum gibt es Krieg im Blick auf die verwandtschaftlichen Verhältnisse. Darum gibt es Krieg im Blick auf die Nachbarschaft. Das ist so. Aber dieses Leben, das wir in Christus haben, durch das Erlösungswerk Christi, ist ein anderes Leben. Ist ein Leben, das Gott zum Zentrum hat. Und von daher den anderen zum Zentrum hat. Und Paulus nennt diese Erkenntnis Gottes in Christus, nämlich seines Evangeliums und seines Erlösungswerkes, ein Wohlgeruch. Er lehnt sich hier sicherlich an das Bild des Triumphzuges mit seinem heidnischen Weihrauchgeruch an. Er knüpft daran an. Göttlicher Natur ist für ihn natürlich nur der Gedanke an den lieblichen Geruch des alttestamentlichen Brandopfers. Dieses Brandopfer im Alten Testament, wir kennen die ganzen Opfervorschriften des Alten Testamentes, dieses alttestamentliche Brandopfer weist hin auf das Opfer unseres Herrn Jesus, auf sein Leben, das er gelebt hat zur Verherrlichung Gottes. In diesem Leben hat sich der Sohn dem Vater völlig hingegeben, hundertprozentig. Er hat es getan, er ist der Einzige, der ein Leben geführt hat zur Verherrlichung Gottes. Der Einzige. Dadurch hat er den Sieg errungen über die Macht der Sünde und des Todes. Das ist das Leben, das auch uns zugerechnet wird. Es ist ein im Grunde genommen uns fremdes Leben. Und doch ist es unser Leben, weil wir mit Christus in seiner Stellvertretung eins sind. Gott zu einem lieblichen Geruch. Und als solche, die Teil des göttlichen Triumphzuges sind, sind sie selbst, Paulus und seine Mitarbeiter und alle Gläubigen, in denen der Christus durch den Glauben wohnt, in dieser Welt für Gott, das heißt zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung, in seinem Dienst ein Wohlgeruch Christi, dessen durchdringende Wirkung nicht verhindert werden kann. So ist dieser Wohlgeruch auch nach Korinth gelangt und hat den Menschen dort das ewige Leben gebracht. Vergebung der Sünden, ewiges Leben in Christus. Nach und nach hat dieser Wohlgeruch damals das ganze römische Reich durchdrungen. Das ganze römische Reich. Überlegen wir einmal, welch ein Anfang das gewesen ist mit den 12 Jüngern. Ja? Wer hätte da voraussehen können, außer dem Herrn selbst, dass das Evangelium von ihm, von Christus, einmal das ganze römische Reich durchdringen würde. So war es aber dann später. Und dieser Geruch, dieser Wohlgeruch des Evangeliums ist überall in der Welt hingelangt. Und er hat auch uns hier erreicht in Wuppertal. Welch ein Geschenk, ihr Lieben, welch eine Gnade, die uns da widerfahren ist. Der Wohlgeruch des Evangeliums hat uns erreicht, auch hier in Wuppertal. den einen, die durch den Glauben an Christus errettet werden, ist es ein Geruch zum Leben, so sagt Paulus hier. Den anderen aber ist dieser liebliche Geruch Christi, sein Evangelium, ein Geruch, der sie anwidert, über den sie die Nase rümpfen. Und so bleiben sie im Tode und der ewigen Verlorenheit fern vom Angesicht Gottes. Es ist derselbe Wohlgeruch, der Wohlgeruch Christi, der Wohlgeruch, der weitergetragen wird durch alle, die zu ihm gehören, weil Christus in ihnen wohnt, der den einen das Verderben bringt und den anderen das Leben. Das sind die zwei Seiten der Wirkungen des Evangeliums. Dem einen ein Geruch zum Leben, zum ewigen Leben, dem anderen ein Geruch zum Tode. Und so lesen wir es hier auch. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Zwei Wirkungen des Evangeliums. Wollen wir nicht danken, wir kommen zum Schluss, wollen wir nicht danken dafür, dass auch wir teilhaben an dem Siegeszug Christi, und zwar alle Zeit und an allen Orten. Und damit beginnt Paulus ja hier diesen Vers, in dem er sagt, Gott aber sei gedankt. Wie viel Grund haben wir, Gott zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen für dieses wunderbare Evangelium. Für diesen Siegeszug Christi, und zwar alle Zeit und an allen Orten, ganz egal, wie es im Augenblick mit uns bestellt ist und wie sich der Gang der Gemeinde Jesu durch diese Zeit und Welt gestaltet und gestalten wird. Egal, ob es nach Triumph aussieht oder nicht. Troas passt ja nicht gerade in das Bild eines Triumphzuges. Einige Schlachten mögen sogar verloren gehen. Doch eins ist absolut sicher, ihr Lieben, das wollen wir uns ins Herz schreiben lassen, absolut gewiss. So wahr das Wort Gottes absolut gewiss ist. Der Endsieg gehört unserem Triumphator Jesus Christus und damit auch ihm ganz allein aller Ruhm und aller Anbetung. Gemeinde Jesu ist mit dem Sieger unterwegs und ist und bleibt bei aller Schwachheit in dieser Welt ein ständiger Wohlgeruch Christi. Ich lese noch einmal die einschlägigen Verse. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden. Und unter denen, die verloren werden, diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du weißt es ja, es sieht in dieser Welt nicht nach dem Sieg deines Sohnes aus, nach dem Sieg des Evangeliums, sieht ganz anders aus. Wir haben das Widerspiel davon vor Augen. Und doch wissen wir aufgrund deines Wortes, dass der Siegeszug Jesu in und durch diese Welt nicht aufzuhalten ist bis zur Vollendung. Und wir dürfen daran teilhaben durch den Glauben an dich, Herr Jesus. Dafür preisen wir dich und loben dich. Amen.